Bubbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und freue mich sehr, dass es endlich wieder eine Zirbelnuss für euch gibt, denn der FCA spielt auch nächste Saison Bundesliga. Achte Saison, das hätte uns doch vorher keiner geglaubt. Ja, darüber müssen wir natürlich sprechen. Und ich freue mich ganz besonders, dass auch ein Spezialgast aus Mainz es zu uns geschafft hat und sich bereit erklärt hat, uns ein bisschen was darüber zu erzählen, wie es denn in Mainz so läuft oder nicht läuft. Und da begrüße ich sehr herzlich die Mara Pfeiffer. Hallo.
Hallo. Und wir wissen noch nicht, ob wir nächste Saison wieder Bundesliga spielen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, so sieht's leider aus in Mainz. Da werden wir auf jeden Fall ausführlicher drüber sprechen. Und wer sind wir noch? Da ist auch noch der Stefan an meiner Seite. Hallo Stefan.
Grüß euch.
Ja, der Stefan hält's natürlich mit dem FCA, den kennt ihr alle. Und ja, wir sind jetzt in dieser Runde zusammengekommen und sprechen selbstverständlich über das letzte Spiel des FCA gegen Mainz. Aber wollen auch noch kurz anreißen, dass es ja auch noch ein Spiel in Wolfsburg gab, das schon ein bisschen länger her ist und das uns allen vielleicht in Erinnerung geblieben ist als schrecklich langweilig bis zu einer bestimmten Situation und dann furchtbar aufregend. Darüber werden wir sprechen und ja, darüber, was eben in Mainz, in Augsburg und in der Liga gerade sonst so los ist, im Abstiegskampf, im Klassenerhaltsrausch. Und vielleicht kommen wir auch noch darauf zu sprechen, ob es beim FCA jetzt damit gelaufen ist oder ob da jetzt noch irgendwie sonst noch was passieren könnte. Darum soll es gehen. Bleibt dran, dann wisst ihr mehr. Bis gleich.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Paul Bosworth und Blair Namnoom kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball live auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de und wir sprechen jetzt mal darüber, was vor unglaublich langer Zeit gefühlt an einem Freitagabend unter strömendem Regen in Wolfsburg passiert ist. Ich kann mich selber kaum noch dran erinnern, weil es fürchterlich langweilig war und ich muss echt gestehen, es passiert mir nicht oft, aber ich hatte so Mühe, wach zu bleiben in der ersten Halbzeit, dass ich nicht sicher bin, ob ich es wirklich geschafft habe. Aber vielleicht fallen uns doch noch ein paar Situationen ein oder Dinge rund um dieses Spiel, über die wir sprechen müssen. Ja, Stefan, du konntest das Spiel ja gar nicht live angucken, weil du an dem Abend sowieso was ganz anderes vorhattest. Aber du hast das Spiel, soweit ich weiß, nachgeguckt. Ja, was fällt dir ein, wenn du dran denkst?
Ja, ich bin sogar am Stadion nach dem Spiel vorbeigefahren. Habe extra eigentlich gedacht, ich könnte es mir daheim nochmal in voller Länge anschauen und bin dann aber durch das Stadion gespoilert worden, weil es rot-grün-weiß statt grün geleuchtet hat. Dann wusste ich, dass sie nicht gewonnen haben. Und dann habe ich es dann doch daheim bloß die Zusammenfassung schnell angeschaut. Gesehen, dass bei Eurosport Player da anscheinend das nicht so wie normal zusammengeschnitten ist, sondern das ist dann bloß die 90 Minuten irgendwie so gecuttet und nicht neu vertont, sondern einfach so irgendwie ganz komisch vertont. Muss man sich nicht geben. Und ja, hab dann wenigstens die Großchance von Marco Richter gesehen, das wirklich super rausgespielt war, toll gelupft, aber dann leider nicht ins Tor rein. Wäre wahrscheinlich Tor des Monats geworden, wenn der drin gewesen wäre. So toll rausgespielt war das. Und wie wir jetzt später noch bei Mainz zu sprechen kommen, finde ich ihn auf jeden Fall so, dass er sich jetzt immer weiter reinsteigert und langsam in der Bundesliga auch ankommt, der Spieler. Und ja, Das war, ist mir in Erinnerung geblieben, zusätzlich zu den zwei Platzverweisen.
Ja, genau, genau. Tatsächlich werden wir über Marco Richter sicherlich noch mehr sprechen müssen heute. Jetzt, ich habe mir jetzt auch gerade nochmal die Zusammenfassung angeschaut, weil wie gesagt, das ist sehr lang her und ja, Highlight arm. Es gab wohl irgendwie eine Chance für Wolfsburg in der ersten Halbzeit. Aha. Und die zweite Halbzeit ging angeblich total heiß los. Ist mir jetzt auch nicht ganz so aufgefallen, aber wenn man dann schon mal fast weggedöst ist, dann ja. Aber da hat wohl, also ich habe es jetzt in der Zusammenfassung nochmal gesehen, Jonathan Schmidt hatte nochmal eine schöne Chance, wo der Wolfsburger Torwart wieder was dagegen hatte, dass Schmidt endlich mal deutlich positiv auffällt bei uns durch ein Tor. Also da war offensichtlich auch noch eine Chance. Und ja, dann kam dieser Platzverweis. Kam denn in der Zusammenfassung für dich rüber, Stefan, dass das diskutabel war oder wie hast du es dann empfunden?
Ja, also so wie sie es zusammengeschnitten haben, sah es dann schon so aus, als wenn es schon ziemlich hart war, dafür dann überhaupt gelb zu geben, weil er ja eigentlich den Ball spielt und dann erst den Gegner und ja.
Okay. Ja, habe ich schon auch so gesehen, wobei ich finde gerade bei diesen Geschichten, ich meine, es war ja sehr, sehr nah an der ersten gelben Karte und da muss man sich schon auch angucken, mit welcher Geschwindigkeit und wie er da reingeht. Also ich kann nachvollziehen, dass der Schiedsrichter dann ja gelb nochmal gezeigt hat. Ja, und ich meine, man sieht dann zwar, ja, war der Ball gespielt und so weiter, aber ich meine, es ist hart, aber irgendwie verstehe ich es schon auch, also... Naja, gut, im Nachhinein betrachtet, das war halt ein 0-0 und hat dann das Spiel tatsächlich irgendwie belebt. Von daher fand ich es gar nicht so dramatisch, auch wenn es gegen uns war. Aber ja.
Er hat auf jeden Fall dann Einfluss gehabt auf unsere Aufstellung gegen Mainz, weil ja Bayern beide Spiele mit Tinnitus noch verpasst hat.
Mhm. Genau, genau. Das fand ich eben das Wildere eigentlich, ehrlich gesagt, dran. Also, dass es in der Situation halt blöd war, ja, klar, das Spiel ist glimpflich ausgegangen, aber dass er halt dann natürlich jetzt für das Mainz-Spiel auch noch gefehlt hat, das hat's, glaube ich, also es war eigentlich das Wildere für mich. Aber gut. Ja. Und fairerweise hat der Schiedsrichter in Wolfsburg ja dann auch noch einen Wolfsburger vom Platz gestellt. Dann war es ja auch wieder fair. Ja. Ich glaube, darüber musste man auch nicht viel diskutieren. Da war er dann genauso streng.
Es war ja der Glattrot. Hast du das in live dann auch so gesehen, dass es Glattrot war?
Ja. Passt schon. Also da bin ich dann nicht so neutral. Hauptsache okay. Geht runter.
Hauptsache unsere Spieler bleiben ganz.
Ja, das sowieso.
Das andere, was man anmerken muss, wir haben ja zwei Youngster auf der Bank gehabt mit Maurice Malone und Simon Asta. Mhm. Simon Asta sogar, Jahrgang 2001. Wenn der mal eingewechselt wird, könnte das sogar der erste sein aus dem Jahrgang in der Bundesliga.
Ich muss mich jetzt gerade fragen, durfte der um die Zeit überhaupt noch wach sein?
Der hat wahrscheinlich auch zur Ausnahmegenehmigung, glaube ich. Okay. Weil musste ja dann, sind ja Arbeit oder Angestellte, die Fußballer. Und ja, das ist ja dann Jugendarbeitsschutzgesetz, darf er eigentlich nach 8 gar nicht mehr arbeiten.
Ja.
Nur mit Ausnahmegenehmigung.
Ach je, der arme Kerl. Na gut, er muss ja nicht wirklich arbeiten. Er
ja.
Hat sich ja nur ein Fußballspiel angeschaut im Endeffekt. Ja, aber auf der anderen Seite schön. Also ich finde es großartig, dass es immer mehr aus der Jugend zumindest auf die Bank schaffen. Und ja, zuletzt dann ja dann doch auch immer mehr mal ein bisschen Platzluft schnuppern.
Ja, mal schauen. Jetzt kommen wir auch noch zu sprechen. Jetzt haben wir einen Klassenerhalt. Die letzten drei Spiele könnte man ja ein bisschen was rumprobieren. Mhm. Wenn es jetzt nicht gegen Gegner geht, für die es noch um was geht. Mal schauen.
Ja, gucken wir mal, was da noch alles möglich sein wird und soll und was Herr Baum da vorhat. Ja, müssen wir sonst noch irgendwas über das Spiel verlieren, außer dass unser ehemaliger Kapitän sich dachte, er will dann doch noch von sich reden machen und fast ein Tor gemacht hätte, aber auch nur fast. Und dann blieb es bei dem aus meiner Sicht wirklich hochverdienten für dieses Spiel 0-0. Also jedes Tor in dem Spiel wäre für mich Hohn gewesen. Weil diese erste Halbzeit oder bis zur 60. Minute, das konnte ich ihnen nicht verzeihen. Das war schon schlimm. Also viel Werbung für Freitagabendspiele, muss ich sagen. Richtig. Ja. Man muss sich ja auch irgendwie ein bisschen, also als Eurosport hätte ich mich über die Ansetzung auch echt mega geärgert. Ich meine, wer guckt das denn? Also außer uns.
Wolfsburg gegen Augsburg. Ja gut. Ist halt ein bisschen gut, um ein bisschen runterzukommen nach der anstrengenden Woche. Dann ruhig ins Wochenende starten.
Ja gut, du, ich hatte echt Probleme, den Rest der Woche wach zu bleiben. Immer wenn ich an das Spiel gedacht habe, sind mir die Augen zugefallen. Das dann noch dazu ist, hätte ja eine tolle Partie werden können, theoretisch. Ja. Aber gut. Ja, haken wir es ab, bevor wir unsere Zuhörer auch noch in den Schlaf reden hier. Es bringt ja alles nichts. 0-0 ist es ausgegangen. Und die Wolfsburger stehen ja nicht ganz so gut da. Bei denen geht's jetzt weiterhin um sehr, sehr viel, nämlich um den Klassenerhalt. Und ich denke mal, die Mara ist uns vielleicht sogar ein bisschen böse, dass wir da
ja
nicht ein bisschen mehr rausgeholt haben aus diesem Spiel.
Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Also gegen Wolfsburg einen Punkt für die Wolfsburger zulassen und gegen uns aber gewinnen, das ist auf eine Art und Weise in den Abstiegskampf eingegriffen, die ich nicht gutheißen kann. Nein, Spaß beiseite. Ich meine es ja immer, die eigene Mannschaft, die es natürlich auf dem Feld im Griff hat oder eben auch nicht. Aber selbstreden wäre es mir umgekehrt deutlich lieber gewesen.
Kann ich verstehen. Ehrlich gesagt wäre es uns natürlich auch lieber gewesen. Dann hätte man nämlich ja einfach schon früher ein bisschen zuversichtlicher sein können. Aber so mussten wir jetzt erstmal warten, bis dann die Mainzer nach Augsburg kamen. Und ja, liebe Zuhörer, da werden wir jetzt gleich drüber sprechen und dann werden wir euch die Mara noch ein bisschen ausführlicher vorstellen, denn da gibt's einige interessante Sachen zu wissen über die gute Mara. Bleibt dran, bis gleich.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Wer wird DHB-Pokalsieger 2018? Das Final Four. Live auf meinsportradio.de. Im ersten Halbfinale am Samstag, den 5. Mai ab 15 Uhr treffen der SC Magdeburg und der amtierende deutsche Meister Rhein-Neckar-Löwen aufeinander. In Spiel 2 heißt es dann ab 17.45 Uhr. TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar. Das Finale. Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und wir sprechen jetzt endlich über den FCA und Mainz. Den ersten FSV Mainz 05. Ist es richtig oder ohne Erster?
Das ist korrekt.
Ha, so. Ja. Unfassbar. Ja, Mara, du bist ja gemeinhin bekannt als die Mainzer Expertin überhaupt.
Naja.
Also ich kenne
für die Blumen, aber ich glaube, das ist so aus der Twitter-Blase gesprochen.
Ja, das mag sein. Aber wenn man jetzt nicht komplett mit Scheuklappen durch die Welt läuft und sich ein bisschen für Mainz interessiert, dann stolpert man dann doch relativ bald über dich, denke ich, weil du da doch wirklich sehr aktiv bist, oder? Wie kommst du zu Mainz und was machst du in dem Umfeld gemeinhin?
Ja, das war ein Unfall mit dem Umfeld sozusagen. Ich bin vor 20 Jahren zum Studium nach Mainz und die Geschichte ist mittlerweile vielfach erzählt, aber es gab tatsächlich damals in den Ersti-Tüten, vielleicht wird es irgendwann wieder eingeführt, noch Karten fürs Stadion, weil damals noch nicht so sehr viel los war am Bruchweg im alten Stadion und ich bin dann irgendwann mal mitgegangen mit ein paar Freunden und es war dann tatsächlich so klassisch, dass ab dem Moment mir irgendwie klar war, ja, dass ich dahin gehöre, dass das irgendwie mein Platz ist. Und während die anderen Studi-Kollegen halt einmal hingegangen sind für die Gaudi und das dann war, bin ich dann immer weiter gepilgert, am Anfang noch ganz alleine und habe dann da im Stadion so nach und nach meine Leute kennengelernt. Und natürlich auch je länger ich in Mainz war, haben auch viele Leute, die ich in anderen Umfeldern kennengelernt habe, habe ich dann festgestellt, okay, die gehen da ja auch hin. Also das war quasi so die Fangeschichte. Und ich habe schon immer geschrieben, also auch schon bevor ich Journalistin dann als Beruf ergriffen habe, habe dann in meinem Blog ab und zu mal geschrieben über 05 und darüber bin ich dann gelandet beim Fan-Magazin, was es damals gab, oder Fanzine, die Tortur. Mittlerweile ist die allerdings seit 3 Jahren in einem langanhaltenden Winterschlaf. Ja, und von da hat sich dann irgendwie so entwickelt. Ich habe mit einem Kollegen dann eins von diesen 111 Gründe-Büchern geschrieben, also natürlich für den FSV Mainz 05, 111 Gründe Mainz 05 zu lieben. Und mache jetzt seit mittlerweile, 3 Jahren für die Allgemeine Zeitung Mainz eine Kolumne über Mainz 05 und so seit knapp 2 Jahren auch eine Videokolumne. Die Kolumne hat so ein bisschen ja den Blick schon journalistisch, aber eben eindeutig auch durch die Fanbrille. Also es ist jetzt keine Sportberichterstattung im Sinne von so und so war jetzt die Taktikaufstellung am Wochenende, sondern schon eben mit dem Herz am Verein. Ginge bei mir auch gar nicht anders. Und die Videokolumne, da interviewe ich Leute entweder aus dem Verein oder aus dem Umfeld des Vereins so über ihre Beziehung zu Mainz 05.
Ja, sauber. Also ja, bist sauber. Wirklich nah dran als Fan an der ganzen Sache. Von daher bist du, glaube ich, die perfekte Ansprechpartnerin heute für uns, um uns ein bisschen drüber zu erzählen, wie sich der Mainzer Fan denn momentan so fühlt, vor und nach dem Spiel gegen den FCA. Aber ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass du auch einen Roman geschrieben hast über Mainz.
Ja, Werbung darf ich auch noch machen.
Ja, klar. Ja.
Ich habe tatsächlich einen Krimi geschrieben, einen Mainz 05 Krimi, der heißt Im Schatten der Arena und erscheint jetzt Mitte Mai, sollte es soweit sein. Wobei also die Geschichte ist, logischerweise spielt sie in Mainz und ist im Umfeld des FSV Mainz 05 angesiedelt. Und es geht um eine Journalistin, deren Kollege, ein Sportjournalist, bei einem Unfall ums Leben kommt und sie glaubt eben nicht, dass es ein Unfall war, sondern der war schon länger mehr oder weniger abgetaucht in der Recherche, die eben mit dem Verein zu tun hatte. Und sie ist sich ganz sicher, dass das damit eben zusammenhängt und ermittelt dann so auf eigener Faust.
Ja.
Und wie es dann weitergeht, verrate ich natürlich nicht.
Das hätte ich jetzt auch nicht gewollt. Ich bin ja mal gespannt. Also ich bin ja ein bisschen angefixt durch diverse andere Podcasts, die literarische Ergüsse im Fußballumfeld, im weiteren Fußballumfeld, thematisieren. Ich möchte jetzt nicht weiter ausführen. Ihr könnt euch ja alle mal 93 anhören, wovon ich spreche. Und ja, ich gehe fest davon aus, dass du die positive Seite dieser ganzen Geschichte darstellst. Von daher werde ich auf jeden Fall mir dieses Buch mal zur Gemüte führen dann und sicher meine wahre Freude dran haben. Aber lass uns mal aufs Sportliche kommen. Denn
apropos wahre Freude, das ja. war keine gute Überleitung.
ich wollte jetzt sagen, Krimi und Abstieg passt ja irgendwie auch zusammen, aber ich glaube, überleitungsmäßig sind wir jetzt komplett verunglückt.
Ich glaube, genauso kündigt der Verlag gerade auch überall an, ja.
Warum ja. auch? Es liegt irgendwie auf der Hand, ne? Ist nicht sehr kreativ, aber ja. Aber wie du richtig sagst, so eine wahre Freude war es jetzt aus eurer Sicht eher nicht. Für uns irgendwie schon. Von daher, Stefan, wie ging's dir denn mit der Information, dass wir aufstellungsmäßig ein bisschen Schwierigkeiten haben würden? Denn es war ja absehbar, dass Daniel Bayer weiterhin unter Tinnitus leidet. Gute Besserung an der Stelle. Ich glaube, das ist was ganz Ekelhaftes. Und außerdem ja eben Jan Moravec auch nicht in Frage kam nach dieser gelb-roten Karte aus dem Wolfsburg-Spiel. Warst du besorgt, ob wir im Mittelfeld dann irgendwie eine klaffende Lücke vorfinden? Oder hast du gesagt, nee, Manuel Baum, der findet da schon wen, der da sinnvoll reinpasst?
Ich war ganz atypisch, bin ich komplett unvorbereitet ins Spiel gegangen, habe dann bloß so eine halbe Stunde vorm Spiel aufs Handy geschaut oder dreiviertel Stunde, wer so alles spielt und dann okay, ganz schön offensiv, was wir spielen wollen, mit Khedira und Kuh und Finn Bogason auf einmal wieder fit, Richter auch noch drin und dann habe ich so beim Aufwärmen dann gesehen, war sogar noch vor den Torhütern draußen Kevin Danso. Dann haben wir dann gedacht, okay, ist der auch schon wieder fit, weil die Spieler, die nicht im Kader sind, dürfen sich ja gar nicht aufwärmen. Und ja, hat er dann auch irgendwie gepasst. Das andere war dann auch so der erste Gedanke, nachdem ich die Aufstellung gesehen habe, okay, will er jetzt endlich dann mal einen Heimsieg herholen und gleich am Anfang das Tor machen? War mutige Aufstellung auf jeden Fall.
Ja, absolut. Ich war auch total baff. Ich habe nämlich überhaupt nicht aufs Handy geschaut vor dem Spiel und habe die Aufstellung tatsächlich erst mitbekommen, als Rolf Stürmann sie vorgestellt hat. Und war total begeistert, dass Finn Bogason da plötzlich erschienen ist. Und ja, nachdem da so ein Riesengeheimnis draus gemacht wurde, wie es ihm denn jetzt geht oder das oder relativ unsicher war oder relativ sicher für mich, dass er nicht spielen wird, war ich da echt mega überrascht, hab mich sehr gefreut. Ja, und dann so auch wieder, also, ja, passt schon. ich muss ja auch dazu sagen, mein erster Gedanke wäre so, hoi, okay, das ist echt offensiv, aber gegen Mainz habe ich ja auch echt ganz üble Erinnerungen. So dass ich dann im nächsten Moment dachte, hoi, so offensiv, hoffentlich geht uns das nicht wieder komplett in die Binsen, weil wir denken, ach, jetzt haben wir schon so viele drin gehabt, jetzt können wir ja auch drauf warten, dass nicht wieder passiert, was damals passiert ist. Stefan, ich glaube, du weißt, worauf ich anspiele. Es gab dieses eine Spiel, das wir hochgeführt haben und dann doch noch ein Unentschieden rausgepurzelt ist.
Ich weiß auch, worauf du anspielst.
Ja, ja, ja.
Bei dem Spiel haben wir uns nämlich, das war vor unserer ersten gemeinsamen Zirbelnuss, da haben wir nämlich während des kompletten Spiels uns auf Twitter bekettfightet. Im Podcast friedlich fortgesetzt. Ja. Es war ein wunderschöner Nachmittag. Ich erinnere mich gern daran zurück.
Ja, und ich
Dinge, die ich über den letzten Sonntag nie sagen werde.
Ich weiß jetzt gar nicht, warum. Ich weiß echt nicht, warum. Ja. Ja, aber Mara, wie war es denn aus eurer Sicht von der Aufstellung her? Habt ihr gerade große Verletzungssorgen oder war relativ klar, wer da auf dem Platz stehen wird?
Nee, es war überhaupt nicht klar. Also wir hatten beim letzten Spiel, wir haben montags erst gespielt gegen Freiburg, hat uns Donati gefehlt, gelb-rot. Und da war es dann schon so, dass Diallo, der ja eigentlich Innenverteidiger ist, auf die Außenverteidigerposition gerückt ist. Und wir haben dann auf der Innenverteidigung mit Hack und Balogun gespielt, was eigentlich im Moment auch ganz gut funktioniert. Und hatten eben draußen Brosinski und Jebamin ist ja bei uns dann oft so, also vor der Innenverteidigung noch und dann so flankiert von den beiden Sechsern vorne, Serda und Latza. Und jetzt hatten wir aber tatsächlich und wohl auch relativ kurzfristig das Problem gegen euch, dass zwar Donati zurückgekommen ist nach der Sperre, aber sowohl Brosinski als auch Balogun kurzfristig ausgefallen sind und das ist in so einem Spiel ja schon ein bisschen tödlich, finde ich. Also ich habe das Gefühl gehabt, also dass unsere sehr, sehr unsicher und fahrig am Anfang waren und ich hatte das Gefühl, dass das hinten tatsächlich auch noch schlimmer war und dass das eindeutig was mit den Veränderungen in der Abwehr zu tun hatte, also weil letztlich musste dann Diallo halt wieder auf die Außenbahn, also als Außenverteidiger und Donati kam zwar zurück, aber dann ist Jebamin von dieser vielleicht nach vorne gerückten Position eben in die Kette hinten rein und hat mit Hack zusammen verteidigt und ich finde gerade, wenn du bei den Innenverteidigern so häufige Wechsel hast, dass du das halt schon merkst, De Jong hat dann so ein bisschen die Jebamin-Position eingenommen, ja, aber das war so sicher nicht gedacht. Und ich finde, dass man den Spielern das auch angemerkt hat. Natürlich kann man immer sagen, man muss irgendwie die Möglichkeit haben, sowas zu ersetzen. Aber man muss mal ganz ehrlich sagen, also die Innenverteidigerposition ist bei uns also während der ganzen Saison schon eigentlich katastrophal, weil unser nomineller Kapitän Nico Bungert, der stand noch also nahezu gar nicht auf dem Platz und das ist eigentlich der allererste Innenverteidiger und Stefan Bell als Co-Kapitän ersetzt den, hatte jetzt zuletzt aber auch häufige Fehlzeiten, ja, so dass da halt einfach ziemlich viel Bewegung drin ist und das ist natürlich für eine Verteidigung gerade dann auch vor so einem Spiel schwierig und eigentlich ist es ja so, dass wir uns in den letzten Partien also für meine Begriffe nicht nur von den Ergebnissen her, sondern auch vom Spiel her stabilisiert hatten. Es gab ja die Situation, dass ja die Unzufriedenheit in Mainz schon ein Stück weit da ist. Du hast halt sehr unterschiedliche Ansprüche und sehr unterschiedliche Vorstellungen bei den Fans und das macht sich sehr stark bemerkbar diese Saison und es gab dann in der Länderspielpause, was sicher extrem ungewöhnlich ist, das Angebot vom Verein, dass die gesagt haben, hier, wir haben in Mainz seit einer Weile eine Fanabteilung. Da gibt es tatsächlich zwei Hauptamtliche in der Fanabteilung, die im Verein arbeiten, aber halt eben auch ein ehrenamtliches Gremium mit Vorsitz und so weiter. Und die haben zusammen mit dem Verein organisiert, dass es also ein Fantreffen gab. Da hat sich also wirklich Trainer, Sportchef und der restliche Vorstand vorne aufs Podium gesetzt und hat sich also über viele Stunden den Fragen und teilweise auch Vorwürfen der Fans gestellt. Es wurde zum Glück alles ja sehr gesittet vorgetragen, also auch das, was an Kritik kam. Kritik ist ja alles überhaupt kein Problem, es ist halt nur immer die Frage, wie man sie äußert. Und ich meine, wir kennen das ja sicherlich alle, dass das in den sozialen Netzwerken leider teilweise extrem ausartet. Deswegen konnte man das nicht so genau absehen, wie das an diesem Abend laufen würde. Es ist aber also für mich, muss ich echt sagen, überraschend positiv verlaufen. Und Sandro Schwarz hat an dem Abend so ein bisschen gesagt, er ruft wie so eine Endrunde aus. Also er ist jemand, der schon häufiger gesagt hat, er kann nicht so viel damit anfangen, dass man diese Saison so gefühlt seit der Winterpause ständig von Endspielen spricht, weil ein Endspiel ist halt nun mal ein Spiel, da kommt danach nichts mehr. Aber er hat halt gesagt, die 7 Spiele nach der Länderspielpause bis Saisonende sind für Mainz 05 ganz klar so eine Endrunde und in der muss man gucken, dass man jetzt sich nochmal ganz neu fokussiert und ja, sich das nochmal sehr vergegenwärtigt und auch den Spielern sehr vergegenwärtigt, worum es geht. Und das hat sich, finde ich, in der Einstellung auf dem Platz und auch in den Ergebnissen auch so wieder gespiegelt. Und eigentlich hatte man als Fan so ein bisschen die Hoffnung nach diesem wilden Montagsspiel gegen Freiburg, was ja nun durch diesen Pausenelfmeter, also wirklich hat ja mal jeder mitbekommen, wie ein Spiel in Mainz ausgegangen ist. Das kommt sonst, glaube ich, relativ selten vor. Eigentlich hatte man dann so das Gefühl, das ist es jetzt. Und ich meine, dass wir auswärts diese Saison deutlich schwächer auftreten als zu Hause. Das weiß man zwar einerseits, andererseits, ja, erinnert man sich natürlich auch an dieses Spiel damals in Augsburg, was ihr jetzt gerade schon angesprochen habt und fährt dann eben doch mit der Hoffnung hin und auch mit der Überzeugung, dass da zumindest mal ein Unentschieden irgendwie zu holen ist. Und entsprechend war der Frust jetzt schon relativ hoch gestern. Mir geht's dann immer so, also normalerweise halte ich mich dann sowieso auch mit Kommentaren erstmal irgendwie einen Moment zurück, wenn das Spiel direkt vorbei ist. Gestern Abend ist mir echt so ein bisschen die Krawatte geplatzt, weil mich, auch wenn der uns vorher super im Spiel gehalten hat, diese Aktion von Adler irgendwie so auf die Palme gebracht hat. Ich sehe es jetzt mit einer Nacht drüber schlafen und einem Tag Abstand ehrlich gesagt schon wieder deutlich gelassener, weil das ist halt der Abstiegskampf und da hast du halt auch Rückschläge. Also es hat jetzt keiner erwarten können, dass wir von diesen 7 Spielen keins mehr verlieren. Die Problematik ist halt natürlich, dass wir jetzt ohne Augsburg kleinreden zu wollen, weil ich finde das beeindruckend, wie ihr das hinbekommt und also auch ernst gemeinten Glückwunsch zum Klassenerhalt an der Stelle. Aber wir haben jetzt halt Gegner noch so irgendwie wie RB Leipzig, Borussia Dortmund und dann zum Saisonfinale Werder Bremen. Und es wäre schon nicht so ganz schlecht gewesen, wenn man mal einen Punkt mitgenommen hätte aus Augsburg.
Ja, da hast du viel Wichtiges und Verständliches gesagt. Dann würde ich sagen, atmen wir noch mal kurz durch und dann gehen wir auf die Details ein, denn da gibt's wirklich sicherlich vieles, vieles, vieles zu sagen. Wir sind gleich wieder für euch da und dann gucken wir mal, was hat eigentlich René Adler da gestern veranstaltet. Bis.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle 9 Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de und wir sprechen über die Begegnung FCA gegen Mainz 05 und die Mara hat uns gerade einen kurzen Überriss gegeben, was denn so insgesamt gerade los ist in Mainz und jetzt sprechen wir mal übers Sportliche, was da auf Platz passiert ist. Stefan, wie ging's dir so in der ersten Halbzeit? Hattest du von Anfang an ein gutes Gefühl, als du da so gesehen hast, was sich da entwickelt? Oder also wie lange hast du Angst gehabt, dass da nichts mehr rumkommt?
Ja, also es hat doch noch eine Weile gebraucht, bis wir, also eigentlich bis zum Tor von uns, weil Mainz ja doch immer wieder ein bisschen alle Stiche gesetzt hat, deswegen. Und bei uns ja unsere Heimschwäche, muss man auch dazu sagen, wir haben ja jetzt einige Spiele daheim verloren.
Ich war total totgeschwiegen. Ich war ja sicher, wir holen überhaupt nichts.
Ja, genau. Ich hatte zumindest Angst. Ich war mir nicht sicher, weil ich mir schon gedacht habe, dass jetzt gegen Mainz vielleicht was geht, weil die Teams davor mit Bremen, Stuttgart und Bayern, vor allem immer zu den Zeitpunkten, wo sie auch wirklich im Aufwind waren, die Teams gegen uns da gewonnen haben. Und jetzt dachte ich, Mainz hat jetzt zwar gegen Freiburg gewonnen, aber es war ja auch nicht super überzeugend und vor allem Freiburg ist ja wirklich gerade im Abwärtstrend. Also ja, habe ich mir dann schon ein bisschen was ausgerechnet, zumindest auch so mit der Ankündigung von Manuel Baum, dass man sich jetzt für die Unterstützung nach der Niederlage gegen Bayern bedanken wollte. Und mit der offensiven Aufstellung hat man es ja dann auch probiert. Und Richter hat mir dann auch bis zum Tor hin auch sehr gut gefallen. Hatte ja dann auch selber eine Chance. Also langsam muss er dann noch sein zweites Tor mal nachlegen. Oder würde mich sehr freuen für ihn.
Naja, arbeitet ja hart dran. Also ja. Wenn man diese Riesenchance, die er da hatte, wird auch noch so total gelassen mit der Hacke mal eben zack. Also ihm mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. Ich denke auch, er wurde ja auch mit Riesensprechchören dann verabschiedet in der zweiten Halbzeit, also ausgewechselt wurde. Und ich dachte mir nur, was muss das für so ein Gefühl sein für so einen Kerl, der echt noch am Anfang seiner Karriere steht. Ich hab mich so riesig gefreut, nicht nur über seine Leistung, sondern auch darüber, dass er echt so gefeiert wurde. Was ja absolut zu Recht war. Also war ja super.
Hat er auch das 1-0 mit vorbereitet. Also ja. Finn Burgerson war natürlich der Letzte, aber seine Flanke war natürlich auch super. Mhm. Also find ich auch recht interessant, dass er sich so in diese Rechtsaußenposition ein bisschen rein gearbeitet hat, weil das ja auch nicht seine angestammte Position ist. Er ist ja auch Mittelstürmer, aber gegen Gregoritsch und Finn Burgerson ist natürlich und Cordoba ist natürlich schwierig, sich da reinzufinden.
Naja, also wenn er in seiner nicht angestammten Position solche Auftritte hinlegt, dann mache ich mir da wenig Sorgen, dass ihm die nicht passt.
Ja.
Oder?
Ja.
Ja. Ja, aber es hat ja tatsächlich dann bis zur 30. Minute gedauert, bis wir ihn mal getroffen haben. Es gab vorher noch eine Chance, habe ich mir notiert, von Mainz. Mara, erinnerst du dich an diese Chance?
Nö, war das der... Also ehrlich gesagt, die einzigen Chancen, die ich irgendwie abgespeichert habe, waren der ein oder andere Fernschuss. So richtig gefährlich ist es eigentlich nicht geworden aus unserer Sicht. Wobei es jetzt ja nicht so ist, also dass ihr ein Torfestival abgebrannt hättet oder das, also man hat ja dann hinterher so ein bisschen die Tendenz, es komplett schlecht zu reden. Es gab in der ersten Halbzeit, fand ich schon, Ansätze, aber also ehrlich gesagt dann auch eher mal irgendwie aus den Standards und nicht, dass ich jetzt mir notiert hätte, in der wievielten Minute von welcher Chance sprichst du?
Weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe mir auch nur notiert, dass in der Zusammenfassung da tatsächlich eine zu sehen war. Fies, ne? Nee, ich habe, also jetzt so im Nachhinein muss ich eben auch sagen, in meiner Erinnerung, da war vielleicht das ein oder andere Mal, aber ich erinnere mich an das Gespräch mit meiner Schwester, was zählt eigentlich nochmal genau als Torschuss? Und wir haben dann öfter mal drüber gesprochen, das war definitiv nur ein Schuss. Weil war zwar grob Richtung Tor, aber so grob, dass man es nicht wirklich zählen möchte. Und insgesamt muss ich ehrlich sagen, hatte ich den Eindruck, dass, also natürlich mit Fanbrille betrachtet, dass der FCA da doch relativ dominant war und oder es jetzt nicht die Mainzer komplett an die Wand gespielt hat, das nicht, aber es war ein sehr, sehr munteres und sehr unterhaltsames Spiel in der ersten Halbzeit, fand ich, wo man zwar schon gemerkt hat, dass Mainz es versucht hat und ab und zu auch durchaus mal was irgendwie aufs Augsburger Tor kam, aber nichts davon, wo man gesagt hat, oh, der hätte unbedingt drin sein müssen, das war jetzt super knapp, zumindest jetzt nicht in meiner in meiner Erinnerung.
Also ich habe mich relativ früh das erste Mal gefragt, wie heiß es tatsächlich ist, weil ich nicht vor Ort war und weil sie ja schon auch die ein oder andere Trinkpause gemacht haben und weil ich es echt überraschend fand, also gerade nach den letzten Spielen, wie wenig Bewegung irgendwie drin war. Es waren ständig irgendwie riesige Räume und es gab echt Situationen, wo du das Gefühl hattest, jemand hat einfach das Bild angehalten, weil überhaupt nichts passiert ist. Von daher gesehen, das war schon sehr augenscheinlich, fand ich. Also da hat Mainz es dann Augsburg teilweise auch einfach ja sehr leicht gemacht. Ihr musstet jetzt nicht so furchtbar viel machen.
Stimmt, ja. Also es war tatsächlich ziemlich heiß, also für April. Ich war auch überrascht, dass man im April Trinkpausen machen kann, aber kann man offensichtlich. Ich hatte großes Glück, weil ich dann doch nach der 10. Minute im Schatten stand. Also bei mir ging's. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auf dem Platz auch so durchaus.
Ja, es war auch ein bisschen klug von Finn Bogason bei der Münzwurf die Seite zu wechseln, weil er dann Adler voll in die Sonne gestellt hat und Hitze in den Schatten.
Mhm. Naja, mit dem hätte ich auch nicht tauschen wollen, mit dem Adler in der ersten Halbzeit.
Ja. Trotzdem fand ich es total, ich habe in Anfang der zweiten Halbzeit musste ich mich echt total dran gewöhnen, dass die jetzt gefühlt in die falsche Richtung gespielt haben, weil wir normalerweise eben, also es kommt sehr, sehr selten vor, dass wir dass wir so rumspielen zu Hause, muss ich echt sagen. Und ich war erstmal voll irritiert, dass die laufen noch alle in die falsche Richtung. Und so, halt, Moment, nein. War doch anders.
Nicht auf unser Tor. Ja,
ging dann gleich wieder, keine Sorge. Ja, es war auch heiß, ja. Nee, aber stimmt, ja. Cleveres Kerlchen, unser Finn Bogason. Trinkpause gab's, genau. Dann fiel das Tor. Wollen wir kurz darüber sprechen?
Also ich ja. Nicht, aber...
Naja, es fiel halt. Es sah auch schön aus, muss ich sagen. Ich war fast sicher, dass Gregoritsch das jetzt nicht macht, weil ich das Gefühl hatte, er hatte den Ball ewig und er hatte so viel Zeit und so viel Platz.
Das ärgert mich vor allen Dingen, ja, wie viel Platz der hatte und dass man sich irgendwie so fragt, wieso bewegt sich denn nicht langsam mal jemand irgendwie da in die Richtung? Also da haben unsere echt, also gar nicht geschaltet, nicht nur zu spät, sondern überhaupt nicht. Aber das ist halt genau der Punkt, was ich vorhin meinte mit der häufig wechselnden Zusammensetzung in der Innenverteidigung. Das hatten wir schon bei dem einen oder anderen Spiel, dass man richtig gemerkt hat, dass die sich dann da echt erstmal so ein bisschen einspielen mussten. Und das ist in so einem Spiel halt natürlich schwierig. Also wenn du da eine Innenverteidigung hast, die es halt gewohnt ist, Woche für Woche da zusammen aufzulaufen, ist natürlich schon deutlich angenehmer.
Ja, das ist ziemlich klar. Wir hatten ja jetzt auch so die eine oder andere Sorge mit unseren Innenverteidigern oder generell in der Verteidigung in der Saison vor allem. Also wir wissen, wovon du sprichst. Aber ja, in dem Fall war es gut für uns, dass man sich da nicht drauf einigen konnte, wer da jetzt hätte hingehen müssen. Und Gregoritsch hat die Situation dann doch ganz gut ausgenutzt. Stefan, müssen wir noch mehr drüber sagen, außer dass Gregoritsch halt einfach ein guter ist?
Ja, also ich denke, es ist aus seiner Sicht auch immer ein bisschen klüger, ein bisschen abzuwarten, weil wenn man sich ein paar Chancen in der Wiederholung anschaut, wenn er gleich abzieht, ist der Ball halt nie so platziert, wie wenn es sich da ein bisschen Zeit lässt, überlegt, was er machen kann und den dann eiskalt einnetzt. Was man noch sagen muss, ist natürlich so ein bisschen die Entstehung, weil ja, glaube ich, Donati von Max gefoult wird. Mhm. Und Max kriegt ja dann auch noch gelb nach dem Tor.
Was ja, dann auch stimmt, bisschen, ich habe mich total gefragt, warum eigentlich und wollte es noch nachgucken.
Bisschen kurios ist, dass dann kein Videobeweis kommt, aber es ist eigentlich richtig, weil Mainz ja dann weitergespielt hat. Das ja, heißt, eben. Es ist kein danach kann man nicht mehr unterbrechen und dann war es direkt Konter und der Schwarz hat sich natürlich trotzdem aufgeregt. Würde ich an seiner Stelle natürlich auch tun, aber ja.
Ja, ist auch aus der Emotion raus verständlich, aber wie gesagt, also die Mainzer haben vorher ja auch nicht rausgespielt. Es ist sowieso ein bisschen schwierig, weil eigentlich soll das ja gar nicht mehr passieren. Ne? Eigentlich soll man ja drauf warten, dass der Schiri da quasi ein Zeichen gibt. Passiert aber also nach meiner Wahrnehmung fast nie. Also wenn ein Spieler irgendwie rumliegt, müssen es dann am Ende doch immer die Mannschaften entscheiden, spielen sie weiter oder spielen sie raus. Und ich habe das Gefühl, dass es aber häufiger Unmut gibt, seitdem die Marschrichtung eigentlich heißt, der Hinweis soll vom Schiedsrichter kommen, weil die Teams dann halt eben teilweise darauf tatsächlich auch warten und nicht von sich aus ins Ausspielen und dann passiert aber halt eben nichts und dann verzögert sich das irgendwie so und dann kommt's halt zu so Situationen.
Hätte noch witziger werden können, wenn Gregoritsch nicht reingemacht hätte und dann Mainz nochmal gekontert hätte, weil dann wäre Richter auch am Boden gelegen und das hätte sich dann so nach und nach reduzieren können, bis dann Hitz gegen Adler spielt.
Okay.
Wenn man lang genug.
Ja. Nee, aber ich finde auch, also ich habe auch immer das Gefühl, dass das im Stadion dann oft auch von den Fans dann immer so, also es ist immer so eine ganz unangenehme Situation, wenn ein Spieler am Boden liegt und es passiert irgendwie nichts. Ja? Das Spiel geht einfach weiter und einerseits weißt du, sie sollen weiterspielen, auf der anderen Seite kommen von draußen immer mehr Pfiffe, die Spieler auf dem Platz regen sich auch immer mehr auf. Also.
Ja, man muss aber ja sagen, also Schuld, also an der Situation sind meines Erachtens letztlich die Spieler, weil die halt eben fallen, also wie
die Strohhalm
im Wind, ja, das ist ja total nervig. Du kannst halt, kann ich schon auch verstehen, also wenn du damit rechnen musst, dass sobald du den Ball ins Ausspielst, derjenige, der da am Boden liegt, egal jetzt zu welcher Mannschaft er gehört, an so einer Spontangenesung irgendwie teilhat, klar, also ist das nervig. Möchte ich auch nicht entscheiden müssen als Spieler. In der Regel, also in den allermeisten Fällen ist es ja so, dass genau das passiert. Der Spieler stirbt so lange, bis jemand den Ball ins Aus spielt und dann springt er wieder auf die Füße.
Ja, also ich hoffe, dass das irgendwie sich irgendwann mal in die Richtung normalisiert, dass wer verletzt ist und das dann auch ernst genommen werden kann. Und man da nicht irgendwie alle in Generalverdacht nehmen muss. Weil was mich ja genauso nervt, ist, wenn einer mal da liegt und behandelt wird und dann irgendwelche neunmal klugen meinen runterpfeifen zu müssen und zu behaupten, dass der ja auch bloß simuliert. Also spätestens, wenn die runtergetragen werden, liebe Leute, dann haben die schon was. Ja. Das finde ich genauso übel. Also es, in welche Richtung auch immer es geht, es ist diese ganze Hinfallerei und verletzt rumliegen oder nicht verletzt rumliegen ist so eine Thematik, die kann einen wahnsinnig machen, wenn man denkt, darüber nachdenkt. Gut, in dem Fall ist es gut für uns ausgegangen und arg schlimm verletzt war ja dann zum Glück auch niemand. Von daher freuen wir uns über das Tor und die Mara nicht. ja. Gibt sonst noch was Wichtiges zu sagen über die zweite Halbzeit? Richters super Chance mit der Hacke haben wir ja schon angerissen, dass die dass es schön gewesen wäre, wenn es drin gewesen wäre, aus unserer Sicht. Weil wir es dem Marco Richter natürlich schon gegönnt hätten.
Serdar hat nochmal aus einiger Entfernung aufs Tor geschossen zu Beginn der zweiten Hälfte. Aber also so richtig das Gefühl, dass unsere da nochmal ein Tor machen, hatte man dann ehrlich gesagt nicht. Also es ist häufiger schon so gewesen in der Saison, dass man dann nochmal so einen Endspurt wahrnimmt, irgendwie in den letzten paar Minuten des Spiels. Und das, ich denke dann immer schon, also wenn mehr als 2 Minuten nachgespielt wird, vielleicht geht dann ja jetzt plötzlich in der Nachspielzeit nochmal was. Aber das war ja dann auch nicht der Fall.
Nee, da reden wir gleich drüber, denn die zweite Hälfte hatte es ja durchaus nochmal in sich. Bleibt dran, falls ihr das Spiel nicht selber gesehen habt, dann wisst ihr natürlich, wovon wir sprechen. Bis gleich.
Dann könnt ihr auch ausschalten.
Nein! Bis gleich, wir sind gleich wieder da.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und wir sprechen noch über die zweite Halbzeit des FCA gegen Mainz 05. Und was sonst noch zu sagen ist. Und ja, die Mara hat es gerade schon angerissen. So richtig viel ist nicht passiert in der zweiten Hälfte. Ich hatte tatsächlich auch den Eindruck, dass es lange Zeit echt verflacht ist dann. Aber Stefan, du kannst mich bestimmt korrigieren und mir erklären, warum die zweite Hälfte bis zur Nachspielzeit auch total sehenswert war. Also vor der Nachspielzeit.
Ja.
Etwa nicht.
Es war auf jeden Fall spannend für neutralen Zuschauer, weil wir uns dann doch ein bisschen haben fallen lassen und nicht mehr so viel fürs Spiel gemacht haben. Aber sonst war es dann auch wiederum nicht so spannend, weil Mainz auch nicht so dringend die Chancen ausgespielt hat. Wir unsere auch nicht. Deswegen ist es dann erst kurios am Ende geworden.
Ja, wobei die Hauptperson dieser ganzen Kuriosität, René Adler, hat auch vorher schon gezeigt, dass er irgendwie nicht mehr so ganz auf der Höhe war, weil er ja mittendrin schon mal einen Abwurf schön in unsere Richtung gemacht hat, worauf Marco Richter dann auch nochmal eine schöne Chance hatte, aber die dann doch nicht ganz im Tor untergebracht hat. Aber Mara, erzähl uns doch mal ein bisschen über René Adler. Du hast ja gesagt, jetzt nach einer Nacht drüber schlafen, kannst du es vielleicht auch wieder ein bisschen besser beurteilen, was da, oder entspannter beurteilen. Er hatte jetzt echt nicht so seinen besten Tag gestern, zumindest in der zweiten Hälfte.
Naja, das kann man jetzt so nicht sagen. Also wenn René Adler nicht ein paar ordentliche Paraden gehabt hätte, dann wären wir sicherlich so mit einer Packung mit ein bisschen Pech rausgegangen. Der hat uns schon über längere Zeit im Spiel gehalten.
Ja, definitiv. Nee, ich meine jetzt wirklich, es gab eben diese 2 Situationen, wo er sehr unglücklich aussah. Und ich wollte jetzt wissen, René Adler als Torwart bei euch, wie steht er denn da? Ist er der Rückhalt, der er sein soll als Torwart, oder seid ihr unzufrieden insgesamt über die Saison?
Nö, gar nicht. Also er hat ja nicht so spielen können, wie sich ja sowohl der Verein als auch er sich das vorgestellt haben, weil er sich ja in der Hinrunde relativ früh im Pokalspiel schon verletzt hat und dann sehr lange ausgefallen ist. Und er hatte dann in der Rückrunde bei diesem fürchterlichen Pokal aus in Frankfurt sein Comeback, was sicherlich für ihn zu früh kam. Da musste er aber aufgrund von Verletzungen im Tor eben rein, beziehungsweise also hätte es sonst die Alternative gegeben, direkt den Flo Müller reinzustellen, der ja dann gegen Hamburg das Debüt hatte. Und da hat man sich damals halt noch dagegen entschieden und sich entschieden, da eben auf die Erfahrung zu setzen im Tor. Und ich finde, also wenn man René Adler schon ein bisschen länger beobachtet, also dass das ein sehr, sehr guter Torwart ist, steht ja sowieso außer Frage, dass so jemand mit einem normalen Karriereverlauf ohne Verletzungspech niemals in Mainz gelandet wäre, sicherlich auch. Trotzdem ist es schon auch ein Kandidat immer mal für so eine Huch, was denn jetzt los Aktion, finde ich. Also das gibt's halt bei ihm durchaus auch. Und ja, also ich, mich hat das genervt, dass er, nachdem er da zum Freistoß mit vorgegangen ist, dann halt ewig nicht in sein Tor zurückgegangen ist. Jetzt kann man das natürlich vom Sofa aus auch locker sagen. Keine Ahnung, ob die zu dem Zeitpunkt dachten, die Nachspielzeit ist vielleicht dann einfach schon rum und es passiert nichts mehr oder keine Ahnung. Aber es war ja erst eine Minute rum in der Nachspielzeit. Er ist zum Freistoß mit nach vorne gegangen. Das machen ja viele Torhüter. Ich bin da kein Fan von. Das ist dann aber mein Problem. Und sicherlich, wir hatten das letztens bei uns in der U23. Also wenn der Torwart das Ding dann macht, dann ist er natürlich der Held und dann hat er alles richtig gemacht. Von daher gesehen, wenn die das machen wollen, sollen sie das machen. Aber ich würde mir dann halt wünschen, wenn also vorne kein Tor fällt, dass man dann halt verhindert, dass hinten noch eins fällt. Und ich habe mich in dem Moment total aufgeregt, weil wir halt noch 2 Minuten Nachspielzeit hatten und es jetzt nicht so, dass der Ausgleich in der Luft liegt, aber manchmal passiert er ja halt gerade dann. Ich hätte mir gewünscht, dass wir die Chance gehabt hätten, einfach irgendwie nochmal 90 Sekunden was zu probieren. Kann man am Ende einen Haken dran machen und sagen, sowas passiert halt. Aber ich habe es in der Situation absolut nicht verstanden. Es war ja auch heute das Meme- und GIF-Thema überhaupt im Internet. Ich glaube, jede Schnecke, die jemals zu einem GIF verarbeitet wurde, ist heute mit René Adler in Zusammenhang gebracht worden.
Stimmt, ja.
War so ein bisschen unverständlich einfach.
Ja, wobei, also ich kann deinen Frust total nachvollziehen. Ich muss ja auch sagen, für mich war es fast genauso frustrierend, weil es ist ja jetzt nicht so, dass nicht nur René Adler sich durch seltsames Verhalten ausgezeichnet hat, sondern auch wir haben uns, also es ist ja fast ein Wunder, dass das Tor noch gefallen ist da.
Das
weil
ist allerdings richtig, ja. Also was die da vorne plötzlich irgendwie für ein Taschenbillard gespielt haben, das war dann natürlich irgendwie der andere Gag.
Also meine These ist, sie wollten unbedingt von Bogason das Tor machen lassen und irgendwie hat das kommunikativ nicht so ganz hingehauen. Und außerdem hat keiner richtig geschnallt, dass René Adler wirklich immer noch nicht gekommen ist.
Ja.
Da vorne in sein Tor. Aber Stefan, wie hast du es denn gesehen? Bist du auch durchgedreht, so wie ich?
Ja, also wenn du das normal zu Ende spielst, selbst wenn er dann nicht drin ist, hat René Adler eh keine Chance, den noch zu erreichen. Weil so
Zeit, die sich gelassen haben, länger gewartet hätten.
War eigentlich von hinten aus der Sicht wahrscheinlich gar nicht zu erwarten. Weil sie haben ja einmal noch nach außen gespielt zum Robledo, der sich dann sehr viel Zeit lässt, bis er wieder nach innen spielt zu Finn Bogason.
Ist ja also, schön, dass ihr so einen Spaß hattet.
Nein, es sah ja fast so aus, als würde man sagen in Augsburg, ach jetzt komm, das ist jetzt echt gemein, der Torwart ist nicht da, wir führen ja eh schon, jetzt lassen wir ihn einfach noch die Zeit. Wir wollen ja hier nicht fies sein. Also so, ich hab's ja nicht verstanden, aber dir gehen ja 1000 Sachen durch den Kopf, wenn du da zuschaust und du dir denkst, was ist denn los?
Ja, so ist leer. Es ist ja auch umgekehrt, auch psychologisch für uns. Also es ging ja trotzdem noch so halb um den Klassenhalt. Also ich hatte jetzt nicht mehr Angst. Aber es ist ja trotzdem so, wenn du jetzt den nicht reinmachst und es sind nur noch 2 Minuten und dann noch einkassierst, dann kannst du ja richtig in den Arsch beißen eigentlich. Deswegen, also, es war schon nervig.
Ich habe mich in dieser Zeit, die ja wirklich lang war und gefühlt noch länger, als sie tatsächlich war, sind mir wieder diese, also diese eine Partie ist mir wieder eingefallen, wo wir alles verschenkt haben.
Ja, mir auch.
Und ich, also, ich meine, da kommt Mainz nach Augsburg, das Tor ist leer und die spielen, jeder darf mal dran an den Ball, bevor wir versuchen, ihn im Tor unterzubringen. Was soll denn das? Ach, na gut, am Ende ist es dann gut gegangen, aber es war nicht offensichtlich. Also Stefan, erklär mir, warum haben die das gemacht?
Das war einfach, ich glaube, es war jetzt nicht unbedingt, dass sie für Bogason das auflegen wollten, sondern einfach, ich glaube, es war ja Cordoba, der den Konter läuft und der hatte dann Mainzer vor sich und war sich nicht sicher und spielt dann quer und dann ging es so langsam in die Binsen fast schon und Hovelo, der nicht wirklich treffsicher ist, hat sich dann zum Glück entschieden, dann doch noch zu passen und Finn Bogason ist dann doch zu eiskalt, dass er den dann noch herschenkt, aber ja.
Na gut. Also letztendlich.
Es sah auf jeden Fall, glaube ich, komplizierter aus.
Es sah wahnsinnig kompliziert aus. Es sah aus als, na egal, haben wir jetzt lang genug tot geredet. Er war dann drin, wir haben uns sehr gefreut. Die Mainzer haben sich nicht gefreut. Finn Bogason hat dann noch Geld bekommen wegen T-Shirt ausziehen. Außerdem haben sie eine schöne Titanic-Szene gespielt. Haben wir auch alle gesehen in den sozialen Medien und Memes dieser Welt. Also falls ihr Augsburger in der Timeline habt, dann habt ihr das gesehen. Genau. Ja, und dann stand es 2-0 für den FCA. Der FCA hat Klassenerhalt gefeiert und Mainz bibbert weiter. Ich muss ja gestehen, um jetzt mal kurz darauf zu kommen, was denn nach dem Spiel passiert ist. Ich habe echt lang gebraucht, um zu schnallen, dass Obacht drauf, also dass da 8 drin steckt. Es war mir sehr peinlich, aber es war auch heiß gestern im Stadion. Also irgendwann auf der Rückfahrt so, ah, Wortspiel! Wahnsinn. Ja, also wir sind jetzt das 8. Jahr in der Bundesliga nächste Saison. Das freut uns sehr. Vor allem, weil es uns ja keiner zugetraut hatte. Wir uns ja selbst nicht vor der Saison. Das müssen wir uns tatsächlich auch selbst auf die an die Nase fassen, dass nicht nur die anderen gesagt haben, wir steigen ab, sondern wir waren selber nicht ganz sicher. Also ihr dürft euch gerne nochmal die Zirbelnuss von vor der Saison anhören. Wir waren nicht ganz so zuversichtlich. Ja, Stefan, was müssen wir dazu sagen?
Super.
Zufrieden sind wir, oder?
Mindestens.
Mindestens. Ja, was machen wir denn jetzt noch weiter die Saison? Ich habe einen, den letzten Blog-Eintrag von unserem lieben Andi Riedl auf unserer Facebook-Seite geteilt. Der ist noch nicht fertig mit der Saison. Der hat noch was ausgerechnet. Stefan, glaubst du, dass wir die letzten Spiele dazu nutzen sollten, höhere Ziele anzustreben?
Ja, mei, will ja nicht wettbewerbsverzerrend sein, deswegen muss man ja trotzdem noch weiter schauen, dass man möglichst viele Punkte holt. Und also ich träume sehr gerne, aber das ist schon ein ganzes Stück, vor allem mit den Mannschaften vor uns, aber besser sich noch so dieses Ziel geben, als komplett einzustellen. Was ich halt eher denke, ist noch, dass man jetzt zum Beispiel Giefer oder Lute nochmal ins Tor hebt, weil Hitz ja, glaube ich, sehr wahrscheinlich nicht verlängert und man denen vielleicht mal Spielzeiten geben will. Ebenso denke ich halt, dass Asta oder jetzt Malone oder so vielleicht mal in die zumindest eingewechselt werden oder so, weil man ja die jungen Spieler auch noch ranbringen will. Und sonst denke ich, kann man jetzt dann auch entspannter vielleicht aufspielen und vielleicht für den einen oder anderen Spieler, zum Beispiel Philipp Max, der jetzt ein bisschen in der Rückrunde ein bisschen mehr Probleme hatte, vielleicht nicht schlecht dann, sich dann noch frei zu spielen.
Ja, also ich denke auch, natürlich werden wir jetzt nicht nasebohrend auf dem Platz stehen und die anderen laufen lassen. Aber es nimmt doch eine große Last von den Schultern und ja, gucken wir mal, was da noch alles kommt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es statistisch wahrscheinlicher, dass da HSV die Klasse hält, als dass wir noch irgendwie in die Verlegenheit kommen, irgendwelche europäischen Plätze belegen zu müssen. Von daher gucken wir einfach mal, wie es bei uns weitergeht. Aber Mara, ich denke, du wirst uns zustimmen, dass es eine gute Idee ist, weiter unser Bestes zu geben, denn
ihr spielt noch gegen Freiburg.
Mhm.
Seufz. Ja, nicht, dass ich jetzt also Freiburg den Abstieg wünschen würde, echt überhaupt gar nicht, zumal nach der echt sehr, sehr schönen gemeinsamen Fanaktion am letzten Wochenende und überhaupt. Aber trotzdem bin ich natürlich froh um jeden, der mit uns da unten drin hängt. Trotzdem bin ich natürlich bei jedem froh, der da unten mit drin hängt, wenn er halt keine Punkte holt. So, dass im Idealfall Wenn die Tabelle so bleibt, wie sie ist, dann wäre Freiburg in der Relegation. Ne? Damit wären die wahrscheinlich auch nicht so glücklich. Aber man kann ja dann jetzt gerade tatsächlich in erster Linie mal auf sich gucken. Und ich möchte nicht absteigen. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, habe ich auch nur so Mittellust auf die Relegation. Und es wäre einfach schön, wenn es irgendwie klappen würde, dass wir da sitzen bleiben, wo wir jetzt sind. Mehr will ich ja gar nicht für diese Saison.
Ja, das euer Restprogramm hast du ja auch schon angerissen. Es wird jetzt nicht leichter.
Nö, wir spielen jetzt zu Hause gegen Leipzig, wobei man sagen muss, dass ja Leipzig jetzt nicht so gut drauf zuletzt. Also von daher ist da vielleicht einfach mal was möglich. Dann spielen wir auswärts gegen Dortmund. Das ist für mich gefühlt von den Spielen, die wir noch haben, das Schwierigste. Und dann haben wir noch das Heimspiel gegen Werder Bremen, gegen die wir ja nicht so oft richtig gut ausgesehen haben zuletzt. Andererseits für Bremen geht's dann um nichts mehr. Natürlich wollen die sich auch ordentlich verabschieden, aber vielleicht sind die dann nach dem letzten Heimspiel auch schon irgendwie so ein bisschen durch und wir holen da noch den Dreier. Also ich denke mal, wenn wir von den beiden Heimspielen eins gewinnen und eins unentschieden spielen und dann ist es auch wurscht, wenn wir in Dortmund verlieren, also wenn wir noch 4 Punkte holen, dann sind wir relativ sicher, dass das langt, aber es langt halt sicherlich nicht, wenn man irgendwie noch 1 oder 2 Punkte holt. Von daher gesehen wäre es schon wichtig, noch ein Spiel zu gewinnen und am besten dann einfach direkt das gegen Leipzig, weil dann hat man die Punkte nämlich sicher.
Ja, also ich drücke euch natürlich die Daumen, denn ihr seid zwar unangenehm und habt uns schlimme Spiele serviert, aber ihr seid auch so ein schön unterm Abflug liegender Verein in der Liga. Das finde ich sehr angenehm, dass wir nicht immer die einzigen sind, die alle irgendwie.
Für die sich niemand interessiert.
Genau. Da muss es doch auch gehen.
Ja, das ist doch schön. Ja. Dann lass uns doch gemeinsam.
die grauen Mäuse der Liga. Nee, Quatsch. Nein, ihr seid mindestens genauso wichtig in der Liga wie alle anderen und habt es hoffentlich genauso verdient am Ende. Also ich drücke euch weiter die Daumen und ja, hoffe sehr, dass wir auch nächste Saison wieder sprechen können hier bei der Zirbelnuss.
Das hoffe ich auch.
Ja. Dann bleibt mir momentan nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu quatschen.
Ja, gerne. Und, danke für die Einladung.
Ja, sehr gern. Wenn man jetzt mehr von dir lesen möchte, wie kann man das denn tun? Du hast ja schon erzählt, dass du per Video und so weiter zu sehen bist und eine Kolumne schreibst. Wenn man dich auf Twitter finden will, wie macht man das?
Also eigentlich fährt man überall relativ gut damit, es mal mit Wortpiratin zu probieren. Sowohl, also auf Twitter bin ich als @Wortpiratin unterwegs. Mein Blog läuft unter www.wortpiratin.de und auch auf Facebook eigentlich überall immer Wortpiratin.
Alles klar. Dann drücke ich dir die Daumen für den Klassenerhalt, auch für dein Buch. Und sobald ich es gelesen habe, bekommst du selbstverständlich auch meine Rezension.
Ich bin Twitter gespannt. Mitgeteilt.
Genau. Ja, und Stefan, dir vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wenn die Leute genaueres wissen möchten, wie du was gemeint hast, beziehungsweise sich bedanken oder dich bejubeln wollen für deinen Beitrag, wie machen sie das?
Dann unter @Obster.
Ansonsten
unbedingt bei Rosenau-Gazette vom Andi reinklicken.
Genau. Wie gesagt, das wollte ich auch nochmal sagen. Kritik wie immer an Andi Riedel. Und lest seinen Blog. Wie gesagt, ich habe ihn auf unserer Facebook-Seite geteilt. Schreibt immer sehr wertvolle Blogbeiträge über die Situation des FCA. Und gerade sein letzter Beitrag hat mir super gefallen.
Den hatte ich übrigens auch vorm Spiel im Interview.
Ja, sehr gut. Blog,
in der Gegnerbetrachtung. Falls es noch jemand nachlesen möchte.
Ja, lest nach. Sehr gut.
Gut. Er hatte recht, dass es 2-0 ausgeht, war sein Tipp.
der Andi hat schon auf Ahnung. So ist es nicht. Eieiei. Also bevor wir uns hier noch völlig um Kopf und Kragen reden und das Ganze kein schönes Ende findet, machen wir jetzt Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis bald und rot-grün-weiße Grüße aus Augsburg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de. Live das Ostderby zwischen dem SC DHFK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19:30 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App.